willkommen zu einer neuen Folge, die Labertüte. Hallöchen, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ja, es ist heute Freitag und nicht Mittwoch. Musste die Woche doch ein wenig von meinem eigentlichen ursprünglich geplanten Podcast Aufnahme, Termin, Plan, Dingsbums abweichen. Mir kam halt was dazwischen. Punkt 2. Ich hatte bei Facebook bzw. bei Instagram in meinem Bekanntenkreis mal eine Umfrage gemacht, welchen Themenbereich ich als nächstes behandeln sollte. Das sollte der Real Talk sein und hatte dann danach noch angefragt, was denn so dann speziell an Themen interessant wäre. Heute wäre jetzt eigentlich ein Podcast zu unserem Schulsystem dran gewesen. Was da so genau falsch läuft, wo ich Probleme sehe, was man möglicherweise verbessern könnte. Da man das ja momentan alles durch Corona so ziemlich unterm Brennglas sieht, wo halt momentan ein Probleme wirklich riesig massig anspringen. Ich hatte mich jetzt aber dazu entschieden, heute ein anderes Thema zu machen, weil mich in den letzten 3 Tagen insgesamt 4 Leute angeschrieben hatten, ob ich nicht als Softwareentwickler, weil ich da ja prädestiniert dazu bin, mal was zu der Corona-Warn-App sagen könnte, beziehungsweise zu der Corona-App. Da die ja jetzt von unserer Regierung aus dann kommen soll und die wird ja gehypt als das große Ding, mit dem es dann möglich sein soll, wieder möglichst viele Aktivitäten durchführen zu können, die momentan ja noch ausgesetzt sind und dafür einfach für mehr Sicherheit und Nachverfolgbarkeit zu sorgen. Ja, kann ich machen, werde ich machen, ist heute auch das Thema. Dementsprechend reden wir heute über die Corona-App. Ich muss ja noch Kontext einwerfen. Das war kurz nach dem Lockdown, so 2-3 Wochen danach gewesen sein, also Ende März, Anfang April, hatte die Bundesregierung einen sogenannten Hackathon mit unterstützt. Und bei diesem Hackathon hatte ich mich auch angemeldet mit knapp über 42.000 anderen Mitstreitern mehr oder weniger. Und bei dem Hackathon ging es darum, dass wir versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Deswegen war es ein eher unüblicher Hackathon, weil es auch durchaus um Themen ging, die mit Programmierung nichts zu tun haben. Lösungen zu erarbeiten, wie wir möglichst schnell in verschiedensten Bereichen, die jetzt vom Virus betroffen sind, versuchen, Lösungen zu erarbeiten, um zum Beispiel Erntehelfer zu organisieren, die ja zu dem Zeitpunkt aus dem Ausland nicht kommen durften. Oder wie eine Klinik, wenn ihr Schläuche für Beatmungsgeräte ausgehen, wie man die unter bestimmten Standards improvisieren könnte. Es war aber auf der Liste unter anderem auch, und wir hatten da eine sehr, sehr lange Liste an Themen, die entweder von der Bundesregierung, von den verschiedenen Ministerien oder Ämtern vorgeschlagen wurden. Es waren aber auch ganz, ganz viele dabei, die von uns Nutzern oder Teilnehmern eingereicht wurden oder von externen Firmen. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Deutsche Bauernverband hatte zum Beispiel eine dieser Erntehelfer-Apps angefragt, ob wir da was machen können. Zur kurzen Erklärung, was ein Hackathon eigentlich ist. Bei einem Hackathon geht es normalerweise darum, dass man sich im ersten Moment mal nach Aufruf einer Personengruppe, Person, Organisation, einer Regierung, dass sich da Programmierer ehrenamtlich zusammensetzen, man durchbespricht, welche Probleme wollen wir jetzt innerhalb kürzester Zeit, und da geht es nämlich darum, innerhalb kürzester Zeit lösen und versuchen, die dann auch zu lösen. Also wir haben da auch übers Wochenende dann, der ging Freitag spät Nachmittag los, der ging bis Sonntagabend, hatten wir versucht, Lösungen zu erarbeiten. Ich hatte mir auch den Themenbereich der Corona-App ausgesucht, bin dann aber aus der Gruppe, die war nicht wirklich homogen, ausgestiegen, nachdem wir uns da 2-3 Stunden den Schnabel fußlich diskutiert hatten und ich festgestellt habe, das macht halt einfach keinen Sinn. Zweitens waren zu dem Zeitpunkt die Ansätze noch eher zu einer zentralen Variante, so wollte das auch ursprünglich das Ministerium haben, die Daten sollten zentral irgendwo gespeichert sein. Es sollte eine große Auswertung möglich sein, es sollte eine halbgare Anonymisierung stattfinden. Also die Daten sollten dann von der Regierung schon wieder zerlegbar sein, dass man halt genau weiß, welche Person ist da gerade infiziert, welche Person betrifft. Und ich war halt einer von denen, der gesagt hatte, dass ich das halt für extrem bedenklich halte und dass das kein guter Ansatz ist, schon gar nicht bei einer Gesundheits-App, wo man möchte, dass ein Großteil der Bevölkerung diese benutzt, um eine Nachverfolgbarkeit der einzelnen Fälle möglich zu machen. Ist das einfach kein guter Ansatz, wenn man den Leuten dann sagt, ja, ihr lasst da quasi eure Hose runter, ihr wedelt mehr oder weniger permanent mit dem Personalausweis um euch rum, dementsprechend könnt ihr euch das Teil eigentlich direkt ans Hemd heften. Das wäre kein guter Ansatz gewesen. Wer jetzt nicht unter einem Stein gewohnt hat in den letzten paar Wochen und nicht ein kompletter Verweigerer von Fernsehnachrichten, Zeitungsnachrichten oder Nachricht im Radio ist oder nicht generell als Eremit irgendwo auf einer Bergkuppe wohnt, der müsste dann die Diskussion mitbekommen haben, dass in den letzten Wochen es dann auch darum ging, dass man eine dezentrale Lösung gefordert hatte, dass unser Gesundheitsminister damit zwei Forderungen tierisch auf die Nase gefallen ist, was die Corona-Warn-App betrifft. Und dass sich da dann auch der Chaos Computer Club irgendwann eingemischt hat und gesagt hat, hey Freunde, so geht's nicht. Natürlich ist die oberste Prämisse, wir haben in der EU die gültige DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die eingehalten werden muss. Wenn die App dem nicht konform ist, dann haben wir da schon mal ein Problem. Der nächste Punkt ist halt, wir arbeiten da mit sehr, sehr sensiblen Daten, also mit eurem, im schlimmsten Fall mit eurem Namen, mit eurer Adresse, mit eurem Geburtsdatum und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann markiert, dass ihr SARS-CoV-2 positiv getestet wurdet bei einem Arzt oder direkt beim Gesundheitsamt, dann könnte das für euch Nachteile bringen. Und das wollten wir halt unbedingt auch verhindern. Da hat er, wie gesagt, auch der Chaos Computer Club darauf hingewiesen. Jetzt kam gestern der erste offizielle Vorschlag der Bundesregierung, der veröffentlicht wurde, wie die App funktionieren soll, beziehungsweise von dem zuständigen Entwicklerteam. Entwickelt wird die jetzt im Übrigen von SAP und der Deutschen Telekom. Und die haben auf GitHub veröffentlicht, wie das alles ablaufen soll, wie die sich das vorstellen und so weiter und so fort. Da gibt es auch schon die ersten fachlichen Diskussionen dazu. Deswegen finde ich das ganz, ganz gut, dass man das auf GitHub transparent gemacht hat. Ich packe euch den Link zu dem Git-Repository, dann könnt ihr euch das da mal durchlesen. Da soll auch in den nächsten Tagen dann der Programmquellcode veröffentlicht werden in die Literaturliste in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr euch das mal selber durchlesen. Beschreibung, die ist komplett auf Deutsch abgefasst. Die Diskussionen, weil die auf fachlicher Ebene laufen, sind auf Englisch, die da ablaufen. Und da sind schon ein paar interessante drin. Also ich gebe euch jetzt mal zumindest hier den ersten Absatz der Texteinleitung. Ziel der Corona-Warn-App ist es, SARS-CoV-2-Infektionsketten schnellstmöglich zu erkennen und zu durchbrechen. Nutzer sollen zuverlässig und schnell über Begegnungen mit infizierten Nutzern der App und damit mögliche Übertragungen des Virus informiert werden, damit sie sich freiwillig isolieren können und damit zu einer Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie beitragen. Es gibt da jetzt mehrere Diskussionen. Das erste ist, man wird auf die von Apple und Google jetzt dann in dem Betriebssystem eingeführten Lösungen zurückgreifen. Das heißt, die bieten sowohl dann für iOS als auch für Android den Rahmen dessen, was man machen kann, welche Daten gespeichert werden und wie die gespeichert werden. Da gab es jetzt dann auch schon die Diskussion diesbezüglich, wenn man die App dann wieder deinstalliert, welche Daten übrig bleiben. Und von Apple-Seite ist da klar, wenn eine Kommunikation mit einem Fremdgerät stattgefunden hat, also ihr mit einer Person Kontakt hattet, egal ob die infiziert ist oder nicht, die eine App benutzt, dann werden diese Daten 14 Tage auf dem Handy gespeichert und können von euch nicht gelöscht werden. Die werden dann aber vom Betriebssystem nach 14 Tagen automatisch wieder gelöscht. Das heißt, wenn ihr vorher die App deinstalliert, werden diese Daten noch vorgehalten. Ich kann den Grund dessen, warum man das macht, nachvollziehen. Mag der ein oder andere möglicherweise für bedenklich halten. Jetzt ist die Frage, wie würde man so eine App aufsetzen? Welche Daten würde ich da verwenden, um das so sinnvoll und so anonym, in Anführungszeichen, wie möglich durchsetzen zu können? Da wäre, den Vorschlag hatte ich damals auch gemacht, der wurde dann abgelehnt, weil da kann man zu wenig über den Nutzer rausfinden. Ist, dass wir anhand der Geräte-ID, jedes Smartphone hat eine eindeutige Kennung, in Kombination mit dem Datum und der Uhrzeit, das zusammenfassen, wenn die App installiert wird. Und dann wird eine eindeutige Kennung kreiert und diese Kennung ist nicht rückverfolgbar. Also anhand der Kennung ist es dann nur möglich für das Programm, wenn dann mitgeteilt werden soll, hey, jemand, mit dem ich Kontakt hatte, ist infiziert, dass das Programm dann halt die Möglichkeit hat, mich zu informieren, hey, du hattest Kontakt mit jemandem, der infiziert ist. Und das wär's dann auch. Mehr würde ich gar nicht machen. Das Ganze über Bluetooth, definitiv ohne GPS, also nicht, dass irgendwie möglich ist, zu lokalisieren, wo wurde die Eintragung gemacht. Denn das funktioniert von der Art her folgendermaßen. Wenn ich an einer Person vorbeilaufe, innerhalb des Senderadius von Bluetooth, beziehungsweise im Rahmen dieser 2 Meter, 1,50 Meter Regel, wenn ich mich dann eine bestimmte Zeit mit dieser Person in diesem Radius befinde, dann würden die Geräte die Kennung untereinander austauschen. Das heißt, von der Person, die mir da gegenübersteht, die würde die Kennung meiner App bei sich eingetragen bekommen und ich die von ihr bei mir. Wenn diese Person jetzt, sagen wir mal, 2-3 Tage später positiv auf SARS-CoV-2 getestet wird, könnte die dann in der App sagen, jo, ich wurde positiv getestet. Und dann würde die App mehr oder weniger durch das ganze Register aller Nummern laufen, mit der diese App in den letzten 14 Tagen Kontakt hatte und würde dann dementsprechend die betreffenden Geräte alarmieren, hey, du hattest gerade in den letzten 14 Tagen Kontakt mit jemandem, der positiv getestet wurde, lass dich bitte testen und begib dich bitte in freiwillige Isolation. Wie gesagt, mehr würde ich gar nicht machen und ich würde auch gar keine großen Auswertungsmöglichkeiten anbieten. Problematisch wäre es auch, wenn man dem Benutzer freiwillig überlässt, möchte ich GPS aktiviert haben oder nicht, denn das betrifft ja immer auch die Person dann mit, die bei euch gerade registriert wird. Nehmen wir wieder den Fall, ich bin in einer Konversation mit jemandem, der mir in diesem Melderadius gegenübersteht oder in diesem Melderadius halt sich mit mir befindet. Ich hätte in dem Fall das GPS meines Handys deaktiviert, die Person hätte ihres aktiviert. Dann würde jetzt in dem Moment, wo diese Geräte den Austausch machen, sein Gerät den Standort von ihm auf mein Gerät mit übertragen. Damit könnte man Rückschlüsse darauf ziehen, wo ich mich befunden habe, weil die Eintragung kann ja nur stattgefunden haben, wenn ich mich an derselben Position befunden habe wie die betreffende Person. Es findet ja keine Eintragung statt, wenn ich mit meiner Großmutter mich treffe und die steht 20 Meter in ihrem Garten, hinterm Gartenzaun 20 Meter weit weg. Dann findet ja keine Eintragung statt, also kann man das dann auch nie nachvollziehen. Dementsprechend, ich würde die Pfoten komplett von GPS lassen. Das Einzige, was ich machen würde, wenn dann diese Meldung kommt, ist, dass man eher darauf setzt, dass die Leute sich testen lassen müssen und dass der Arzt, der Hausarzt, der Zuständige oder wenn man direkt zum Gesundheitsamt geht, das Gesundheitsamt dann ja quasi die Eintragung und Meldung für den jeweiligen Landkreis macht. Das wäre eigentlich alles, was ich da machen würde. Und dann wäre es auch verhältnismäßig sicher, weil man keine Rückschlüsse drauf ziehen könnte, wer ist diese Person. So, jetzt tauchten hier, und da muss ich gerade mal im Dokument runter scrollen. Da ist nämlich auch der Durchlauf, den der User dann hat, komplett aufgezeichnet in der Grafik. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr euch das selber durchgucken. Der App-User soll sich über die App informieren. Da ist jetzt der Verteilungsweg dann über Werbung, über eine Hotline, über das Robert-Koch-Institut oder über Freunde angegeben. Die Installation soll stattfinden über den Apple App Store, über den Google Play Store, also da, wo man sich halt üblicherweise Apps runterlädt. Und es soll eine Zustimmung geben zu den Datenschutzrichtlinien, zur Bluetooth-Nutzung und dass dann Benachrichtigungen empfangen werden können. Und hier sind wir nämlich dann schon bei dem Punkt. Die meisten User wissen gar nicht, wie das mit diesen Push-Notifications, also mit diesen Push-Nachrichten, mit diesen Benachrichtigungen funktioniert. Das ist nicht so, dass mein Gerät direkt, also meine App dann direkt von einer anderen App angestoßen wird, sondern da hängt ein Server zwischendrin. Und zwar bei Google ist es der Google Play Services Server. Und bei Apple gibt es auch einen Server, der für diese Push-Benachrichtigung zuständig ist. Das heißt, meine App benachrichtigt dann diesen Webserver, würde dann in dem Fall die ganzen Kennungen mitgeben und dem Push-Notification-Server dann mitteilen, die Geräte, die zu dieser Kennung passen, die benachrichtigst du jetzt bitte. Das heißt, da passiert eine Datentransaktion zu einem Fremddienst. Die eigentliche Anwendung ist dann hier angegeben mit dem Hintergrund. Und zwar die App über dem Hintergrund laufen, Benachrichtigungen versenden, die Bluetooth-Aktivierung durchführen, senden und empfangen eigener und fremder Bluetooth-Keys oder Tokens, also halt einer randomisierten, eindeutigen Kennziffer, dass man wirklich weiß, das ist nur eine Person. Also deswegen hatte ich den Vorschlag gemacht, wenn man macht das folgendermaßen, dass man die Gerätekennung und das Datum nimmt, dann hat man nämlich was Hochspezifisches und eine saubere Entität, wo man dann am Ende dann genau weiß, das kann nur das eine Gerät sein, beziehungsweise das kann nur ein bestimmter User sein und diese Nummer wird nicht nochmal irgendwo auftauchen. Der nächste Schritt ist dann, dass man hier die Benachrichtigung erhalten würde, dass jemand, wenn man mit jemandem Kontakt hatte, der infiziert war. Und dann würde laut der Vorstellung hier von SAP und der Telekom dann die Handlungsanweisung an den Benutzer rausgegeben, was soll ich jetzt tun. Bei der Eingabe des Testergebnisses geht es natürlich auch darum, man muss eine Verifikation des Testergebnisses irgendwie durchführen, positiv oder negativ getestet. Und beim Senden der Daten, ob man noch zusätzliche Angaben machen möchte, das halte ich aber persönlich schon wieder für schwierig. Und für den Deinstallationsfall, also wenn man die App dann löschen möchte, ist hier angegeben, löschen sämtlicher Daten auf dem Gerät. Da hatte ich ja gerade eben schon angemerkt, dass Apple da ja mit ihrem System, dieser App dann zwangsläufig zugrunde liegt, die Daten, trotz dass die App gelöscht wurde, dann bis zu 14 Tage vorhält, bevor das Betriebssystem diese dann selbstständig löschen würde. Da sind jetzt in dem Dokument hier noch verschiedene Fälle eingetragen, zum Beispiel hier die Anbahnung und Installation. Als App-Nutzer möchte ich beim erstmaligen Start der Applikation eine Einladung zur Funktionsweise der Applikation erhalten. Das wäre so quasi, was kann die App, wo bediene ich was, das wäre dann damit eingetragen. Ich finde ehrlich gesagt die Diskussion ein wenig problematisch, wenn es dann darum geht, was da schon so einige Ministerpräsidenten geäußert haben, was man sich dann vorstellen könnte. Ich finde es in Anbetracht unserer Verfassung problematisch, Tätigkeiten und zum Beispiel den Besuch von einem Kino, von der Bar, von einem Schwimmbad davon abhängig zu machen, ob jemand diese App benutzt oder nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch unseren Politikern relativ schnell um die Ohren fliegen wird, in Form dessen, dass ein Verfassungsgericht bzw. das Bundesverfassungsgericht solche Ideen relativ zügig wieder einkassiert. Gleichzeitig ist das natürlich nicht wirklich förderlich dafür, dass man eine breite, freiwillige Basis findet, die diese App dann benutzt. Das finde ich äußerst unglücklich, auch so wie es im Moment aussieht, soll es halt hier in dieser App eine Schnittstelle zum Robert-Koch-Institut geben. Da setzt man wohl anscheinend auch auf eine eigene Lösung, bei der dann die IP-Adresse übertragen wird. Und ja, da kann ich dann die Diskussion nachvollziehen. Also das heißt, ja, 100% anonym ist es ja nicht mehr. Ich kann ja dann zumindest mal eingrenzen, wem der Anschluss gehört. Dann sind es halt auch noch so Dinge, mittlerweile funktionieren viele Apps auch über die Cloud-Computing-Dienste, einfach um dem Programmierer bzw. dem Server dann im Hintergrund nachher Arbeit abzunehmen, der die Daten verarbeiten soll. Gibt es die Cloud-Dienste von Google, gibt es die Cloud-Dienste von Amazon, Entschuldigung, nicht von Google, das sogenannte AWS. Da gibt es dann Möglichkeiten, Microsoft bietet sowas an, da nennt sich das Ganze Azure. Da ist es dann halt auch wieder problematisch, wenn man die benutzt, hat natürlich dann Amazon oder Microsoft dann in gewisser Weise dann Zugriff auf die Daten, die da verarbeitet werden oder zumindest über Auswertungen und Statistiken dann Zugriff auf verschiedene Dinge. Das ist halt auch nicht ganz ohne und da hätte man dann halt einen Drittanbieter an Bord und das finde ich halt auch wieder schwierig. Was mir jetzt bei dem Ansatz von Apple ganz gut gefallen hatte, wie es jetzt dann im neuen iOS gelöst sein soll, weil mit dem kommt dann diese neue Funktion rein, ist, dass nur Apps in den App Store kommen, die von Regierungen validiert und oder direkt von Regierungsbehörden eingereicht werden. Das heißt, wenn irgendjemand sich selber eine App schrauben will, um dieses Tracking durchzuführen, wird er die nicht in den Apple App Store bekommen. Dafür braucht man die Zustimmung der Regierung, weil Apple halt hier verhindern will, dass es Programmierer gibt oder Firmen gibt, die dann da anbieten, dass sie solche Apps, so eine Tracking-App machen, die dann halt am Ende nicht den Datenschutz-Sicherheitsstandards entspricht, die möglicherweise zur Datenkrake wird und alles mögliche über den Benutzer sammelt und weiterverteilt, im schlimmsten Fall sogar über GPS-Bewegungsprofile erstellt und so weiter und so fort. Also das ist nicht ganz ohne. Deswegen bin ich froh, dass Apple da diesen Ansatz gegangen ist und gesagt hat, okay, wir lassen nur Apps zu, die von Regierungen eingereicht werden. Was ich nicht verständlich finde, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass wir in der EU sowieso alle machen, was wir für richtig halten. Jeder hat seine eigene Taktik gehabt. Jedes Land hat einen Lockdown oder sogar einen kompletten Shutdown beschlossen. Manche Länder sind da immer noch dabei, ihr eigenes Ding durchzuziehen, weil sie sagen, nee, für uns eine gemeinsame Lösung ist nicht praktikabel. Da wäre es doch jetzt eigentlich sinnvoll gewesen, anstatt zu sagen, nee, wir machen jetzt eine eigene Tracking-App, zu sagen, nee, wir machen eine europaweite. Das hätte nämlich durchaus auch Vorteile für den Reiseverkehr innerhalb der EU gehabt. Wenn man da nämlich problemlos in andere EU-Länder hätte gehen können, weil ich werde ja eh dann darüber benachrichtigt, wenn ich mit jemandem Kontakt gehabt habe, der positiv getestet wurde, wenn ich diese App benutze. Somit wäre es egal, ob ich mal einen Wochenendausflug nach Wien auf den Prater mache und mir da dann mit einer Person Kontakt hatte, die infiziert war. Ob ich in Paris den Louvre besuche, ob ich mir in Berlin das Brandenburger Tor angucke oder in der Schweiz in den Alpen wandern gehe. Ja gut, die Schweiz gehört nicht zur EU, aber ich denke, da hätte man dann auch relativ problemlos die Schweiz mit ins Boot holen können. So hätten wir uns gegenseitig helfen können. Das wäre meines Erachtens nach auch die wesentlich sinnvollere Lösung gewesen, als jetzt hinzugehen und zu sagen, jedes Land macht wieder sein eigenes Ding. Es macht den Anschein, als ob man da sich jetzt quasi gegenseitig überbieten möchte, wer hat nachher die beste Tracking-App, welche funktioniert am besten und welche hat den größten Nutzen. Da kann es dann durchaus sein, dass man zum Beispiel am Ende sagt, okay, die deutsche App, die funktioniert am besten, die deutsche App, die ist am praktikabelsten zu nutzen. Die Franzosen haben dann eine App, die sammelt wirklich auf die minimalistischste Art und Weise Daten, und zwar wirklich nur die, die gebraucht werden und verteilt großartig nichts in der Weltgeschichte rum. Dass man dann am Ende dann sagt, okay, einer von euch hat jetzt die Lösung gefunden, die wir jetzt für die ganze EU ausrollen wollen. Da sehe ich dann halt aber wieder das Problem, wenn die Leute dann schon die nationale App haben, wenn es dann auf einmal heißt, ja nee, die nationale App, die machen wir jetzt nicht mehr, wir machen jetzt was Internationales. Ich glaube, es wird schwierig, den Leuten zu erklären, warum man erst auf Option A national setzt und dann auf einmal auf Option B international und die nationale App dann fallen lässt. Also da wäre es meines Erachtens nach auch wieder sinnvoller gewesen zu sagen, wir machen direkt eine internationale EU- oder europaweite Lösung. Da wäre für mein Verständnis den Leuten wesentlich besser geholfen worden, als wenn wir jetzt halt jeder sein eigenes Süppchen kocht. So wie es im Moment ist. Ich finde es halt auch ein bisschen tragisch, noch zusätzlich dazu, wo ich jetzt mitbekommen habe, wer die App macht, dass man sich hier halt an die zwei Großen in Deutschland gewendet hat, für die Datenverarbeitung an SAP, für den ganzen Kommunikationskäse an die Telekom, und dass man da nicht gesagt hat, hey, wir lassen da mal ein junges, innovatives Startup dran oder ein kleineres, mittelständisches Unternehmen, dass man damit vielleicht hätte ein bisschen pushen können, weil es gab durchaus ja in den letzten Wochen, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und man ein bisschen im Internet rumguckt, durchaus Ansätze von verschiedenen Leuten, die sehr, sehr interessant waren, die man halt jetzt einfach dementsprechend nicht gehört hat, weil man halt beschlossen hat, nein, wir geben das wieder an die ganz Großen. Und das finde ich halt auch schon wieder problematisch, vor allen Dingen, weil die Telekom ja an das Robert-Koch-Institut vor einigen Wochen Daten rausgegeben hatte. Die sollen wohl zwar auch vollständig anonymisiert gewesen sein, dabei handelt es sich aber um Bewegungsprofile, anhand denen das RKI ja dann errechnen konnte, dass die Bevölkerung wieder mehr unterwegs ist. Und wenn ich da jetzt noch eine Corona-Warn-App mit reinnehme in diese ganze Datenlage, dann kann ich damit halt schon wieder viel, viel mehr anstellen wie vorher. Das ist einfach nicht glücklich gewählt. Das hätte man anders lösen können. Da hätte ich mir wirklich einen Anbieter gewünscht, der da völlig unbehaftet ist. Ich hätte mir auch durchaus gewünscht, dass die App selber nicht ans RKI überträgt oder generell nicht an den Bund überträgt. sondern dass es da mehr oder weniger dann an den Benutzer eine Pflicht gibt, sich dann nach der Meldung beim Hausarzt oder beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und die dann die Meldung über ihre sowieso schon vorhandenen Meldesysteme machen zu lassen, anstatt dann zu sagen, nee, wir machen dann da auch eine direkte Datenübertragung hin zur zuständigen Behörde. Auf europäischer Ebene hätte man das über das ECDC, über das European Disease Control Center machen können. Das wäre wahrscheinlich dann die sinnvollere Lösung gewesen, weil man dann nämlich immer die Daten für Europa zusammengefasst gehabt hätte. War jetzt wohl am Ende auch nicht gewünscht. Kurzum, was halte ich von der App? So wie sie momentan beschrieben ist, halte ich sie für mindestens problematisch. Es ist noch viel zu unklar, welche Daten da jetzt genau gesammelt werden. Die Übertragungswege zu den jeweiligen Servern, da wird mir zu viel Information mit übertragen, wie zum Beispiel IP-Adressen, Zeitstempel. Ja, aus technischer Sicht weiß ich, warum man das tut. Könnte man aber auch weglassen, funktioniert dann genauso. Ich persönlich wäre lieber für einen vollständig anonymisierten Ansatz, in dem es eine eindeutige Kennung gibt und die das einzige ist, was übertragen wird. Maximal noch mit Datum und Uhrzeit, wenn dann die Meldung durchgeführt wurde, wann hat dann genau diese Kennung die Meldung erhalten, du hattest Kontakt mit einer infizierten Person und bei der Person, die gemeldet hat oder ausgelöst hat, dass sie infiziert ist, da dann dasselbe. Das wäre anonymisiert genug, um da keine Rückschlüsse mehr auf die betreffende Person zuzulassen, die das dann ausgelöst hat. Ich finde dann so Sachen wie IP-Adressen und sowas finde ich schon wieder extremst problematisch. Ich kann mal kurz gucken in den Diskussionen zur Corona-Warn-App, die im Übrigen dann mittlerweile, das werdet ihr, wenn ihr da mal auf den Link klickt, in der Literaturbeschreibung dann auch sehen, mittlerweile schon ein Logo hat. Also da hat man wohl schon mal einen Designer dran gelassen. Da wollen wir mal bei den Issues reingucken. Da sind mittlerweile noch 12 Anfragen offen, 34 sind geschlossen. Und da haben wir halt so, da sind halt so Anfragen drin, wie die App im Hintergrund funktioniert. Ob Kollaborationen mit verschiedenen Firmen oder anderen Ländern geplant sind. Ob, wie man Diskriminierung für jemanden, der die App zum Beispiel nicht benutzt oder jemanden, der positiv getestet wurde und die App benutzt, verhindern kann. Welche Informationen über das Bluetooth-Signal übertragen werden sollen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die meisten Sachen hier in den Issues, in den Diskussionen sind auf Englisch verfasst, weil man sich da halt einfach auf fachlicher Ebene austauscht. Aber da könnt ihr trotzdem mal reingucken. Und dann seht ihr auch, was da momentan für Fragestellungen auftauchen, welche Probleme es mit der App geben könnte, wie das Ganze am Ende funktionieren könnte. Ich finde, man macht das vom Ansatz her schon mal so sinnvoll, dass man so transparent ist und das jetzt schon rausgibt. In den nächsten Tagen soll vom ersten Prototyp der Quellcode folgen. Da hoffe ich halt auch drauf, und das hatte der Kanzleramtschef Helge Braun schon durchblicken lassen, dass man da so transparent arbeiten möchte, dass der gesamte Code offengelegt wird, dass dort jeder, der mal reingucken möchte, reingucken kann, dass jeder, der Ahnung hat, dann auch sich ein Bild machen kann, was passiert da genau in der App, wo werden welche Daten erfasst, wie werden sie verarbeitet, wann werden sie an welchen Server geschickt, wo kommen Daten rein, wo gehen sie raus und so weiter und so fort. Und ich bin mal gespannt, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie sie jetzt dann genau funktionieren soll, das wird sich dann ja, wie gesagt, anhand des Codes ergeben. Und wenn sie dann veröffentlicht ist, wie groß oder klein die Akzeptanz in der Bevölkerung ist, wie viele Leute dann am Ende diese App dann wirklich benutzen, sich aufs Handy laden. Ich werde mal gucken, wie das dann im Code aussieht. Kann dann ja gerne nochmal ein kurzes Statement dazu in einem kommenden Podcast dazu abgeben, wie das aussieht genau und ob ich das für sicher halte, ob ich das für sinnvoll erachte oder ob man da lieber die Flossen weglassen sollte. Also ich hoffe nur, dass unsere Politiker nicht auf die dumme Idee kommen, das dann wirklich in irgendeiner Form zu benutzen, dass man an die Nutzung oder beziehungsweise an die Wiederaufnahme bestimmter Tätigkeiten, wie zum Beispiel Sitzen im Biergarten, Kinobesuch, Familienfeiern oder sonst irgendwas, dann die Benutzung der App knüpft und einen dann halt quasi damit diskriminiert, wenn jemand die App nicht nutzen möchte. Denn wir haben ja auch durchaus das Problem, dass es nicht nur Leute gibt, die diese App nicht benutzen wollen. Wir haben ja auch durchaus Leute, die diese App gar nicht benutzen können. Wenn ich mir meine Großeltern angucke, meine Großmutter hat noch ein kleines Siemens-Handy. Ja, so wie man das aus den frühen Mitte 2000er Jahren noch kennt, so einen kleinen Siemens-Plastikbomber, die kann sich die App darauf nicht installieren. Meine Großeltern haben kein Tablet, die haben kein Smartphone, die haben noch nicht mal einen Internetanschluss, die haben einfach nur ein normales Telefon. Die können diese App per se nicht benutzen. Wie verhindern wir jetzt also, dass wir anfangen, die Leute zu diskriminieren, die noch nicht mal die technischen Voraussetzungen, die Grundvoraussetzung, ein Smartphone zu haben, bieten können? Wie bindet man die bitte an so ein System an? Das ist nicht möglich. Ja, ich kann bei jemandem, der sein Smartphone nicht dabei hat, der keins besitzt, der es vielleicht irgendwo hat liegen lassen, nicht wissen, ob diese Person infiziert ist oder nicht. Wenn diese Person infiziert ist, bekomme ich natürlich keine Benachrichtigung, weil es hat keinerlei Registrierung stattgefunden. Es wurde nirgends protokolliert, dass ich mit der Person mal Kontakt hatte. Das ist die riesengroße Frage, wo ich jetzt auch in der ganzen Dokumentation nichts wirklich Griffiges gefunden habe, um sagen zu können, ja, da hat man sich Gedanken gemacht, wie man das Problem einfängt von Personen, die diese App nicht benutzen können. Also ich rede nicht von denen, die sie nicht nutzen wollen. Wer die nicht benutzen will, c'est la vie. Mir geht es um die Personen, die sie nicht benutzen können. Und das ist durchaus ein nicht ganz unsignifikanter Teil der Bevölkerung. Ich habe keine Ahnung, wie man da verfahren möchte. Kann ich euch nicht sagen, kann ich mir selber keinen Reim drauf machen. Da habe ich mir jetzt die letzten paar Tage und schon nach dem Hackathon, beziehungsweise am Wochenende des Hackathons, den Schädel drüber zerbrochen und ich kam für mich zu keiner vernünftigen Antwort. Weil am Ende haben wir im schlimmsten Fall das, was wir eigentlich verhindern müssen. Nämlich eine eindeutige Spaltung der Gesellschaft in die Leute, die die App haben und installiert haben und in die Gruppe, die die App nicht installiert hat oder die die App gar nicht erst installieren kann, weil sie kein Gerät hat, auf dem man diese App installieren kann. Das wird noch unglaublich spannend und das könnte auch ein unglaublich riesiges Problem werden. Ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. Jetzt aber auch pauschal zu sagen, nee, dann sollten wir definitiv die Flossen von dieser App lassen, sehe ich halt auch nicht als den richtigen Weg. Einfach, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben das Know-how, um da Bevölkerungsschutz auf die Art und Weise durchführen zu können, um dem Seuchenschutz da gerecht zu werden, dann sollten wir es auch tun. Nur wir müssen unfassbar aufpassen, dass wir die Leute in unserer Gesellschaft, die diese Art der App nicht benutzen wollen oder nicht benutzen können, nicht hinten runterfallen lassen. Das wäre eine Katastrophe und ich glaube, gerade dann werden die extremen Ränder ganz links sowie ganz rechts sehr, sehr schnell, sehr, sehr starken Zulauf bekommen. Nicht, weil die Leute sagen, auf einmal finde ich Rechtsradikale oder Linksradikale toll, sondern ich möchte jetzt, dass eine von diesen beiden Richtungen hier mal richtig fett draufhaut und richtig fett durchfegt und danach verhalte ich mich dann wieder normal. Das ist ein Problem, was ich durchaus sehe und was mir schon einiges an Kopfweh macht. Ja, für den Podcast hatte ich mir eigentlich ein fröhlicheres Ende gewünscht, aber das sind halt nun mal die Sachen, mit denen man sich momentan beschäftigt und das ist ein Thema, das wird uns am Ende zwangsläufig alle betreffen. Da kann niemand jetzt sagen, nö, da halte ich mich einfach raus, wer es installieren will, soll, wer nicht, der nicht und ich habe damit nichts zu tun. Das wird uns alle ausnahmslos betreffen. Dementsprechend, wie am Anfang des Podcasts schon angekündigt, nächstes Mal geht es um unser Schulsystem, das ja auch in Zeiten von Corona gerade unterm Brennglas liegt und wo einige Versäumnisse der letzten paar Jahre und Jahrzehnte uns gerade mit Gewalt auf die Füße fallen. Und da werden wir uns dann im nächsten Podcast mit beschäftigen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Soll ja vom Wetter her auch wieder ein bisschen besser werden. Macht was draußen, haltet euch an die Abstandsregeln. Tragt weiterhin Mund-Nasen-Schutz, nicht nur zum Schutz von euch selbst, sondern auch zum Schutz von anderen. Nicht immer als egoistische Vollpfosten draußen rumlaufen und immer nur schreien, ich, sondern halt auch mal an seine Mitmenschen denken. Denn ohne die funktioniert unser ganzer Staat und unser Sozialsystem nicht. Und mit den Worten, wir hören uns nächste Woche hier bei Die Labertüte.